Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge von Dinge von Interesse, ein kleiner Short Greg, wie ich es liebevoll nenne. Ja, und es ist tatsächlich der erste Podcast in diesem Feed für dieses Jahr. Ja, war auch jetzt für meine Verhältnisse eine relativ lange Pause, aber wie so schön heißt, aus Gründen. Ne? Und die wird auch noch so ein bisschen weitergehen, also in nächster Zeit wird es noch ein bisschen dauern und bisschen vielleicht seltener werden, dass hier ein Podcast erscheint. Aber nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern aus Gründen. Nichts Schlimmes. Aber manchmal gibt es halt auch mal, muss sogar ich mich anderen Themen so ein bisschen stellen. Aber ich dachte, ich nutze die Gelegenheit und mache noch mal eine kleine Folge, weil ich habe irgendwie kurzes Bedürfnis, ein bisschen über diesen Section 31-Film zu reden, der gestern auf Paramount Plus veröffentlicht wurde, der neue Star Trek-Film. Und ich habe mir den gestern angesehen. Ich wollte ihn mir eigentlich erst am Wochenende angucken. Aber dann dachte ich mir, komm, 95 Minuten kriegst du so weg. Deshalb vorab eine Spoilerwarnung. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt und noch sehen wollt, dann hier aufhören. Geil wäre, wenn ihr wiederkommt. Wenn nicht, alles in Ordnung. Ich bin an die Sache rangegangen. Ich bin kein großer Discovery-Fan. Ich finde Imperatorin Giorgio finde ich okay. Ne, Michelle Yeoh ist super, ganz unbestritten. Oder wie Christoph, mein Lone Gunman schon dort im Krempelbuddy immer sagt, ist die nicht am Anfang von Discovery gefressen worden? Nee, das ist Philippa, die, ne, die Prime-Version von ihr. Imperatorin Giorgio, Spiegeluniversum, andere. Lange Geschichte. Ich glaube, er hat nie weiter groß gewesen. Ich glaube, so weit kam er nicht in der Serie. Aber ich finde die Frage süß. Ist die nicht am Anfang von Discovery gefressen worden? Das, wer sich noch erinnert, Tecuvma und so, ihr wisst schon. Auf jeden Fall gibt's ja jetzt diesen Solo-Film, der ja so teilweise auch so ein bisschen vermarktet wurde als der erste Star Trek-Film seit 2016, seit Star Trek Beyond und so. Und ein Kinoding ist es natürlich nicht. Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich mit null Erwartungen rangegangen, weil mich die Section 31 nicht besonders interessiert, wie es jetzt so dargestellt wird. Ich fand das bei Deep Space Nine interessant, auch noch so halbwegs, wie es bei so, eigentlich auch noch so, wie es bei Archer-Preis dargestellt wurde, aber alles, was danach so kam, hat mich dann schon nicht mehr so besonders interessiert und es sollte ja mal eine Serie werden, die wurde dann abgesagt, jetzt hat man diesen Film gemacht und ich habe mich ein paar Mal gefragt, warum Michelle Yeoh das macht. Ich ist eine so klasse Type und kann so große Rollen spielen und hat einen Oscar bekommen und ich habe mich gefragt, ob sie schon den Vertrag für die Serie unterschrieben hat, dann abgesagt hat und als Deal, um aus diesem Vertrag rauszukommen, gesagt hat, aber wir machen diesen Film. Weil der Film auf mich rein subjektiv wirkt er halt ganz klar wie der Pilotfilm. Wie der Pilotfilm zu einer Serie, die ich nicht wollte und die auch nicht kommen wird. Und das ist auch so ein bisschen das Problem auch für mich an der ganzen Sache. Star Trek hat noch nie gut Pilotfilme gekonnt. Für mich ist der Pilotfilm von Archer Price noch so der beste. Pilotfilme waren immer so ein bisschen so, wusste noch nicht so richtig, so ein bisschen meiernchen, waren langweilig, nicht so gut. Mission Farpoint ist außer den Q-Teil am Anfang ist der Film, der Abgesandte, ja, ist okay und so, Fürsorger, ja, aber so richtig geile Pilotfilme haben die nicht hingekriegt bisher und das ist auch so ein bisschen, was das Ding hat, also es wirkt auf mich wie ein Pilotfilm einer Serie, die ich nicht wollte und die ich auch nicht bekommen werde, was man auch an der Charakterisierung merkt, also Philippa kennen wir ja, aber die anderen Figuren, die werden so alle neu eingeführt, kriegen alle so einen kleinen Moment, aber du hast echt das Gefühl, auch so durch Charakterposter und so, die lernt ihr hier mal kennen, die machen irgend so einen Move, irgend so einen Signature-Move, aber in den nächsten Folgen lernt ihr die kennen, da kriegen die alle mal so eine Folge, ihr Fall Dex und so halt, ne? Die werden wir aber nicht bekommen, somit ist es eigentlich schwierig, so eine Gruppe irgendwie von, weiß ich nicht, 6 Leuten, die alle irgendwie unterschiedlich natürlich sind und vielleicht durchaus auch, ja, so leidlich interessant. Bei dem Gestaltenwandler hatte ich so harte Bernie Mac-Vibes aus den Ocean's 11-Filmen. Aber dadurch, dass wir die nicht kennenlernen, außer einen kleinen Moment, und auch nicht mehr kennenlernen werden, weil die Serie ja nicht kommt, ist das alles so ein bisschen verschwommen. Also verloren, finde ich. ne? Die Story an sich ist halt so eine Mischung aus so, es wird ja jetzt so gesagt, so, ja, so ein Heist, so ein bisschen Heist-Movie, eine Redemption-Arc, dann höre ich Begriffe wie Suicide Squad und Guardians of the Galaxy, große Namen, die, an die das natürlich nicht rankommt, muss man natürlich sagen. Und natürlich auch das Problem hat, dass wir diese Figuren alle nicht vorher kannten. Weißt du, bei Suicide Squad, da wusstest du durch Comic-Hintergrund auch schon, ne, wer ist Harley Quinn und so, weißt du, da kanntest du einen Teil der Figuren. Oder die, und hier kennst du die alle gar nicht, abseits von Giorgio. Und deshalb, das macht's, somit hat man eigentlich überhaupt keine große Beziehung zu dir. Ich weiß, Rachel Garrett, die wir später mal sterben sehen auf der Enterprise B, in die alte Enterprise und so, ja, alles gut. Ich will auch gar nicht mich groß über das so, aber es ist halt einfach, es ist halt ein Pilotfilm. Für mich ist das Ganze ein Pilotfilm mit allen Stärken und Schwächen, die so ein Star Trek Pilotfilm auch hat. Vielleicht ein bisschen mehr Schwächen, aber es ist okay. Aber dadurch, dass die Serie nicht kommt, sind mir diese Figuren halt auch egal und ich weiß, ich werde sie eh nie wiedersehen. Also mit ziemlicher Sicherheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nochmal einen Film machen. Aber ich verstehe auch nicht, warum sie sagen, wir machen einen Film, der solo für sich alleine steht, der so hart, inklusive des Endes, so hart nach, ich bin der Pilot und jetzt geht's los und jetzt sind wir eine Truppe. Ich meine, es ist halt die klassische Sache. Große Bedrohung, Redemption Arc, Giorgio muss sich ihrer Schuld stellen, Vergangenheit, wir bekommen sie nochmal ein bisschen beleuchtet. Dann große Bedrohung, die sie verursacht hat. Ne? Dann plötzlich taucht der alte Freund, Feind, die Liebschaft von früher taucht wieder auf. Und ach, am Ende war sie eigentlich gar nicht nie so schlimm. Doch, sie war schon schlimm, aber das ist übrigens auch sowas. Das ist auch sowas, dass man hat da eine Figur wie so die Imperatorin, die uns so als das pure Böse dargestellt wird. Und dann merkt man, oh, die ist ja cool eigentlich und ein bisschen, na, so ein bisschen hat schon was und Michelle Yeoh ist ein cooler Hund und so. Und dann versuchen wir sie dann doch so, ihr so eine Läuterung zu geben, ne? So wie man es auch bei Negan gemacht hat in Walking Dead beispielsweise. Ich weiß, war auch in den Comics so, aber bei Negan fand ich es auch sehr extrem halt. Man hat gemerkt, jeder mag den Typen oder den Schauspieler, also muss die Figur jetzt einer der Guten werden und so. Und oder wie heißt Jason Statham in den Fast and Furious Filmen? Da finde ich es sehr vergleichbar. Der uns als der mega Big Bad eingeführt wird. Dessen Bruder, der ist so böse, dass sein Bruder schon der Gegner vom Vorfilm gewesen ist. Ne, der ist so böse, dass die Familie doch hat einen eigenen Film schon, wo sie zeigt, wie böse sind. Danach kommt noch seine Mutter, die auch böse ist. Also, ne, um nur dieser Statham, Jason Statham in Fast and Furious erinnert mich total an diesen Giorgio Arc. Sie ist böse Imperatorin, tötet da ihre Familie, ihre große Liebe, dann weil nur einer Imperator werden kann. Und dann stellt sie aber raus, der ist ja gar nicht tot und der ist jetzt der fiese Möb. Und den muss sie aufhalten, natürlich mit am Ende, ich habe dich geliebt, du warst die große Liebe, ich habe dich aber aufgehalten, aber am Ende, sorry, für dich ist kein Platz im Cast mehr. Ne, wir sind schon 7, wie die Zwerge, mehr geht nicht. Ne? Oder 6. Na, auf jeden Fall, es ist halt ein bisschen sehr vorhersehbar, auch so der Twist da drin, ne, wer ist der Verräter und so, ich fand das alles sehr, sehr vorhersehbar. Es war okay, in den 95 Minuten guckst du es mal weg, aber ich hatte halt wirklich null Star Trek Vibes, vielleicht bin ich aber auch nur so einer, der einfach zu sehr in dem 90er Jahre Track festhängt und da auch nicht mehr rauskommt und das auch gar nicht will. Ich will das gar nicht, ich fühle mich mit Star Strange New Worlds wohl. Und fand die letzte Picard-Staffel gut. Bin so wahrscheinlich der klassische Böhmann-Tracker so ein bisschen, ne? Naja, auf jeden Fall zu diesem Redemption-Arc noch zu der Imperatorin. Was mich daran so nervt, ist, anstatt einfach nur zu sagen, sie hat sich geändert. Ich meine, die Gesellschaft will ja immer, dass man sich ändert, dass man besser wird. Ne? Und dann macht man es, ändert Sichtweisen und so und dann glaubt es einem keiner. Oder hat es doch noch nicht gereicht? Nein, das reicht nicht. Da muss dann noch irgendwie sowas gemacht werden wie, ah, der ist ja gar nicht tot, den du angeblich getötet hast. Der ist ja, deine Ursünde hat ja gar nicht stattgefunden. So wie es auch bei Statham in den Fast and Furious Filmen waren. Weißt du, wo sie uns auch, um ihn als den absoluten Bösewicht einzuführen, hat er einen aus dem Team getötet. Und dann 5 Filme später taucht er wieder auf und sagt, ey, der hat mich gar nicht getötet, Leute. Als die Explosion war, habe ich mich noch fancy zur Seite weggerollt. Mich weggerollt, ich habe mich dann 4 Filme versteckt. Jetzt bin ich aber wieder da, somit kann man sagen, der ist hier gar nicht. Hobbs war Dwayne Johnson. Shaw, genau, er hat Shaw gespielt, der Statham. Der ist eigentlich gar nicht so böse und der ist auch so ein bisschen gezwungen worden von Geheimdiensten und so und eigentlich ist er ein bisschen auch ein missverstandenes Kid und so halt. Und keine Sorge, mich hat er doch nicht getötet, ich habe mich weggerollt und 4 Filme lang versteckt. Ne? Und so ein bisschen war das an mich erinnert, auch in diesem Film, weil ich mir gedacht habe, ach, ihre große Liebe, die sie opfern musste, weil nur einer von beiden und der sie Gnade gezeigt hat und so, ne, und Pipapo, die ist jetzt doch da und der ist jetzt der fiese Möb und Pipapo und gegen den musst du kämpfen. Ja, wie gesagt, es ist so, aber dann trotzdem kein Platz im Cast für die Serie, die nie kommen wird. Ansonsten, ja, die 95 Minuten gehen schnell weg. Wir bekommen ein paar Spezies gezeigt. Das sind sicher auch ganz viele Sachen, die noch so Fanservice und Referenzen sind, die ich nicht erkannt habe. Ich bin immer nur aufgesprungen, wenn ich irgendwie einen sehe, den ich kenne, irgendein Alien, das ich kenne, oder einmal Sternflotte höre, für die ja Rachel Garrett arbeitet, oder die Eugenischen Kriege, dann springe ich sofort auf und sage, ja, das kenne ich, habe ich mal früher gehört, ja, beim Kahn, bei diesem Kahn, Kahn. Nein, okay, ich höre schon auf. Nein, entschuldigt doch bitte ein bisschen das Springen. Ich bin so ein bisschen, ich rede einfach so ein bisschen vor mich hin. Halt, ne, deshalb, ihr seht mir das nach, das wird ja auch so als One-Take rauskommen. Es ist für mich wirklich der Pilotfilm einer Serie, die ich nicht wollte, die vielleicht viele nicht wollten, aber das ist ja auch okay. Es muss ja auch, ich bin ja, muss ja nicht zwingend die Zielgruppe sein. Ich habe wirklich, wirklich wenig Erwartungen gehabt und die sind auch erfüllt worden. Trotzdem, man muss sagen, Michelle Yeoh ist immer ein Fund. Die Imperatorin ist auch durchaus interessant als Figur. Die eine oder andere Figur im Team, da hätte ich durchaus gerne ein bisschen mehr gesehen. Ich habe jetzt öfters gelesen, dass die Effekte und so nicht so besonders gut sein sollen und dass das Production Value ein bisschen geringer ist. Also mir ist das jetzt nicht so extrem aufgefallen. Ich hatte am Ende bei dem einen Schiff gedacht, ach guck an, da haben sie die Brücke von Discovery nochmal, also zumindest so den unteren Teil der Brücke haben sie dann nochmal so recycelt. Ach, ist ja schön, dass sie sie nicht gleich weggeworfen haben, sondern dass sie einfach nochmal was gesagt haben, hier, lass die Kamera noch stehen, wir drehen hier gleich noch was. Ne? Daran hat es mich erinnert, aber das ist ja auch nicht schlimm. Recycling von Kulissen ist ja auch gut nachhaltig und hat es immer schon in Star Trek gegeben. Die Effekte fand ich okay. Man sieht an einigen Stellen, klar, dass sie halt mit Kameraschwenks und Unschärfe und Pipapo dann versuchen, das so ein bisschen zu kaschieren, aber ich fand das, also das hat mich überhaupt nicht großartig genervt. Ich fand diesen Planeten witzig mit diesen Flammen, die sind auf so einem Wüsten, also so, die sehen aus, als wenn sie im Steinbruch von L.A. stehen mit so ein paar brennenden Mülltonnen. Gibt es so eine Stelle und so. Aber ansonsten, das war schon, fand ich jetzt in Ordnung. Gab ein bisschen Weltraum-Action. Es gibt halt eine Heist-Geschichte. Es gibt halt so ein bisschen, wir müssen uns klassisch zusammenraufen. Das ist das Team, alles Individuen. Wie sagte doch Denzel Washington in Training Day, ich habe fünf Leute mit fünf unterschiedlichen Problemen. Und ungefähr so in der Art ist das hier bei der Crew auch. Ich habe mir jetzt auch nicht wirklich Namen gemerkt, aber das ein oder andere ist schon recht interessant von den Figuren, wo ich mal sage, könnte interessant sein, wenn man da mehr sehen würde. Aber so ein 95-Minuten-Film reicht halt nicht, eine komplette Crew aufzubauen und denen tiefgehenden Charakter zu geben. Zumal sie den einen auch gleich in dem Film, Spoiler, auch gleich getötet haben. An dem ich, wo ich die ganze Zeit in den Trailern und in den Bildern vorab gedacht habe, ist das ein Borg? Haben sie jetzt auch noch einen Borg im Team? Was sind das für Zeiten? Nein, es ist irgendwas anderes. Es ist androidischer hier, ne, so Exoskelett und so. Was mich dann auch wieder zu Hobbs und Shaw bringt, weil es da auch sowas in der Art gab. Ja, der Film hat so einen Moment. Es gibt natürlich so die große Deus Ex Machina, also Massenvernichtungswaffe, die die Imperatorin mal entwickelt hat und jetzt ist sie wieder da und könnte irgendwie alles Leben in dies und 95 Marvel Universes töten und so halt, ne? Und es gibt so einen Moment gegen Ende des Films, wo sie so ihren Redemption Arc abgeschlossen hat, ne? Die Liebe ihres Lebens noch schnell irgendwie in den Hals gestochen hat, mehr aus Versehen im Kampfhaus hat sich so ergeben, ist halt so ein Kampf ist halt, weißt du, ne? Und dann sagt sie so, jetzt bin ich bereit zu sterben hier, ich habe die Bombe in der Hand. Jetzt bin ich bereit, hier diesen Verschluss zum, soweit habe ich es verstanden, den Verschluss zum Spiegeluniversum zu schließen, damit das Imperium, nein, Entschuldigung, ich habe vielleicht ein bisschen viel Kaffee gerade getrunken, tja, nicht durchkommt und dann steht sie da mit ihrer Nummer 1. Der ist eine ganz interessante Figur, obwohl ich sogar seinen Namen jetzt schon, ich kann mir den, aber das war bei mir, bei Discovery habe ich mir in 5 Jahren keinen Namen gemerkt, absolut, abseits von Michael Burnham. Übrigens, da gibt es so einen Ninja-Typen, also in dem Film, und ich dachte, oh Gott, lass es nicht Michael Burnham sein am Ende, aber war sie nicht. Auf jeden Fall hat sie so diesen Arc, dass sie am Ende mit dieser Massenvernichtungswaffe da steht und in dieses Tor fliegt und sich bereit ist zum Opfern und so. Und da dachte ich mir, wenn sie da jetzt töten, dann ist so ein Abschluss von der ganzen Sache, weil soll ja sowieso nichts mehr kommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film einen zweiten Teil auslöst, bei dem man Michelle Yeoh nochmal bezahlen kann. Aber nein, sie beamen sie raus im letzten Moment, wie das so ist. Weißt du, eben stehst du noch auf der Brücke mit der Massenvernichtungswaffe in der einen Hand und der Hand deiner Nummer 1 in der anderen. ne? Also, ne? Hand, hier kommt Pfote, wir opfern uns jetzt und dann, ne, im nächsten Moment, Unschärfe, ne, du guckst auf die Offizierin, die dich noch mit letzter Kraft rausgebeamt hat und sagst, hier, ich lebe noch, aber bist da einfach rausgebeamt worden, aber man hat die Massenvernichtungswaffe, die du in der Hand gehabt hast, offensichtlich nicht mitgebeamt. Die ist ja auch explodiert. Naja, lange Rede, gar keinen Sinn. Da hätte man es beenden können. Da hätte man es auch noch in der Figur so einen Abschluss geben können. Aber nein, sie darf dann am Ende nochmal im Casino stehen, alle in fancy Kleidern und Anzügen um sie rum und dann so. Und jetzt bekommen wir einen neuen Auftrag. Und da habe ich eine Frage an euch. Wie gesagt, harter Spoiler-Teil. Dann ist das Jamie Lee Curtis am Ende? Das ist doch Jamie Lee Curtis, die als Hologramm, als die Auftraggeberin von Section 31 auftritt, oder? Auf IMDb stand das gestern Abend nicht. Deshalb, vielleicht weiß man es jetzt schon, aber das ist doch Jamie Lee Curtis gewesen, die kurz als Hologramm, hallo, guten Tag, Agent, wie heißt er denn bei Mission Impossible? Weil davon hat es auch harte Vibes halt, ne? Agent Phelps, nee. Ja, sollten sie diesen Fall übernehmen, wird sich dieses Band in 60 Sekunden selbst zerstören. Das war doch Jamie Lee Curtis, oder? Die paar Sekunden, die wir das Hologramm gesehen haben. Naja, auf jeden Fall, dann springt, dann sagt sie, haha, ich könnte euch jederzeit töten, aber eigentlich will ich das nicht machen, weil wir jetzt eine fancy Gruppe sind, die sich in einem 95-Minuten-Fall kennengelernt haben, von dem wir schon mal die erste Dreiviertelstunde gebraucht haben, um überhaupt auf das Problem hinzuweisen und uns zu finden. Aber haha, jetzt sind wir ein Team. Und dann springt dieses Casino einfach auf Warp. Das hat mich nachhaltig. Heißt das, dass die, wenn die Serie jetzt gekommen wäre, dass die mit diesem Casino, mit dieser Casino-Raumstation unterwegs gewesen wäre? Fragen über Fragen. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was nicht verstanden. Also, ich sage es auch gleich, ich hätte jetzt kein Bedürfnis, den Film nochmal zu gucken oder im Detail zu besprechen oder Szene für Szene zu besprechen, auf gar keinen Fall. Aber, ja, ich habe ihn jetzt geguckt, weil Star Trek draufsteht. Das ist so wie bei Discovery. Wenn das für mich, rein für mich, hätte das dieses Brand Star Trek nicht, hätte ich das gar nicht geguckt. Und da wäre ich genauso schlau wie jetzt. Und ja, aber ich will das auch niemanden, jetzt hört sich so mega negativ an und so. Also, ich habe es ja trotzdem geguckt, ne? Und ich mag ja eigentlich, ich liebe Star Trek, aber bin da, das ist für mich irgendwie so, war jetzt okay, diese 95 Minuten das mit dem Handy in der Hand geguckt zu haben, aber ich würde es auf gar keinen Fall in eine Richtung mit Kinofilm betrachten. Also, das ist etwas, wo ich im Moment sage, wenn Leute sagen, endlich ein neuer Star Trek, also im Kino. Oder auch Sachen, wo man sagt, der sollte mal, warum ist der nicht ins Kino gekommen? Nein, glaub mir, nein. Es ist gut, den auf dem wahrscheinlich einem der unbeliebtesten Streamern oder der am wenigsten verbreitetesten Streamern könnte ein Erfolg werden. Das könnte ich mir vorstellen. Aber sonst, ja, also fürs Kino ist der nichts. Und wie gesagt, ich habe mich sehr häufig gefragt, liebe Michelle, ist das der Deal gewesen? Das würde ich Sie wirklich gerne mal fragen. Wenn ich eine Frage in einem Interview an Sie hätte, würde ich Sie fragen, ob Sie den Film gemacht hat, ob Sie schon den Vertrag für die Serie unterschrieben hat, bevor Sie von Ihrer Oscar-Nominierung gehört hatte und dann gesagt hat, aber jetzt kann ich keine Serie mehr machen und so, möchte ich jetzt nicht, ich mache euch aber den Film. Aber wenn man das so gemacht hat, dass man sagt, ja, okay, wir haben den Leuten das jetzt lange versprochen, wir kündigen das an seit wann kündigen sie das an? Ich glaube, seit der zweiten Discovery-Staffel, also noch, das war ja noch in den 10er-Jahren. Ist auch geil. Die 20er laufen nicht so gut. Eigentlich waren dann die 10er-Jahre noch besser. Seitdem kündigt man das ja an, seit man, wie ist der Typ denn, den man zurückgelassen hat, damit das Section 31 da aufbauen kann am Ende, mit dem Michael Burnham was hatte? Siehst du, so bin ich mit drin. Der Klingone Wok gewesen ist. Ihr wisst schon, der ist ja zurückgeblieben am Ende von der zweiten Staffel von Discovery und hat gesagt, ich baue das hier alles auf. Und ich glaube, der Schauspieler, Ash Tyler, sieht, ich habe mir einen Namen gemerkt. Der wartet wahrscheinlich seitdem immer noch auf den Anruf von CBS oder Paramount. Der wird nicht mehr kommen, denke ich. Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, eine Serie davon, ich glaube, das wäre wahrscheinlich nicht so meine Prediction, aber die ist auch natürlich nicht immer richtig oder fast nie, wäre es nicht. Und sollte man es gucken, aus Komplettistensicht, ja, man kann es gucken, aber man kann es gucken. Ich würde es jetzt auch niemanden groß empfehlen. Ich glaube, außerhalb jetzt der Star Trek Bubble, weil der Film ist überraschend, auch gut, wäre auch, ich glaube, die Story und das alles kannst du gut Nachvollziehen, wenn du nicht aus der Star Trek Bubble bist. Das wird gerade am Anfang. Der Anfang ist auch der, finde ich, eigentlich beste Teil des Films, wo wir dann nochmal so eine Rückblende und die Imperatorin und was für ein fieser Möpsi sie ist und dass sie beim Familienessen am besten nicht das Kochen machen sollte. Das ist noch der beste Teil, aber da bekommen wir halt noch ein bisschen Hintergrund, das wird alles nochmal erklärt und so. Also man kann das sich wirklich angucken, wenn man sagt, ey, ich bin Michelle Yeoh-Fan und die Bilder sehen so ein bisschen aus wie Suicide Squad hier mit dem farbigen Hintergrund und so. Und hey, was ist denn dieses Section 31? Ne, das ist doch der neue Film der von Michelle. Ja, dann würde man ihn auch so verstehen. Bin ich der Meinung, ohne diesen Background zu haben. Was auch sinnhaft ist, dass sie das so gemacht haben und so. Aber ich glaube, dass außerhalb der Star Trek Bubble das eher wenig Wellen schlagen wird. Ne? Ja, ansonsten, ich bin so ein bisschen unschlüssig. Also ich will den jetzt auch nicht komplett runterhaten oder so. Also es ist so, ich hab einige Male wirklich gelacht, aber an Stellen, wo ich gesagt habe, oh, da haben sie ein bisschen was aus Men in Black reingepackt und so. Ich sage nur Alien im Kopf. Und man muss halt mit dem lachenden Vulkanier klarkommen. Aber da gibt es noch eine Erklärung dann für und Pipapo und alles. Und ich hätte vielleicht von der einen oder anderen Figur durchaus noch mal in mehr, die könnte sich interessant entwickeln, wenn es zu einer Serie gekommen wäre. Deshalb ist es für mich tatsächlich der Pilotfilm. Und es ist ganz klar ein Pilotfilm. Also wirklich mit allen Stärken und Schwächen, die Pilotfilme gerade bei Star Trek haben. Mit einer neuen Crew, die wir aber nicht groß kennenlernen und die Figuren einfach nicht kennen, schlicht und ergreifend, was halt schwierig ist, weil ne, die Aufgabe hat dann die Serie, die uns dann im Detail vorzustellen. Und ich muss auch sagen, ich fand die Bedrohung und diesen Redemption-Story-Arc auch eher so, ach ja, da ist ja noch, ich hatte da ja noch eine Massenvernichtungswaffe liegen. Ne, hatte ich ganz vergessen. Ach Mist, das war, glaube ich, die dritte im letzten Jahrhundert. Ne, und das fand ich alles sehr mäh und sehr vorhersehbar und auch so die ein, zwei, so also zwei Twists, die so die Sache hat, der Film so hatte. Und ich bin jemand, der nicht immer Twists riecht. Also überhaupt nicht. Viele sagen immer, siehst ja, ich bin da meistens nicht so. Ich sag das dann im Nachhinein und so. Aber eigentlich nicht. Und diese beiden Twists, die habe ich total kommen sehen. Also das zeigt, da frage ich mich auch wirklich, dass irgendwie. Kann das sein, dass sowas schon mit ChatGPT geschrieben würde? Der Futurama-Gag wird bald Realität. Geschrieben von Mike Myers und Joe Esteves und Drehbucheinheit 19. Ja, das wird dann Drehbucheinheit 19 sein, die dann mitgeschrieben hat. Ja, ansonsten wahrscheinlich, ich glaube, für Fans von der Imperatorin und die wissen wollen, wie es weitergegangen ist und wie das Casino läuft, in dem sie eingezogen ist. Und aber ansonsten mit Section 31, das ist halt so eine Gruppe von zusammengewürfelten Leuten, die da diesen Auftrag haben. Also irgendwie wäre mir das schon fast lieber, wenn man so eine Section 31-Serie machen würde, die einfach wirklich zeigt, wie die Böse in der Föderation agieren. Wie sie einfach so ein bisschen so, damit die Sternenflotte da oben rumfliegen kann in den strahlenden Uniformen und den weißen silbernen Schiffen und sich so als die Retter des Universums aufspielen und die müssen aber unten die Drecksarbeit machen. Die müssen bestimmte Sachen machen, damit die da oben einfach ihren guten Ruf behalten. Das wäre für mich ein interessanter Story-Arc, so wie das auch ein bisschen mal gedacht war, damit ihr da in euren Ne, und eure, die tollkühne Crew in ihren fliegenden Kisten umherreisen kann. Ne? Ja, müssen wir uns unten die Hände schmutzig machen. Wir müssen quasi diese Verbrechen begehen. Ihr könnt euch als die strahlenden Helden darstellen, aber im Hinterhof müssen wir foltern. So nach dem Motto. Unter der Oberfläche. Das wäre was mich mehr interessieren würde. Aber hier ist es halt so eine Mischung aus, ja, wir gucken sozusagen ein bisschen Suicide Squad, ein bisschen Heist-Movie, ne, so ein bisschen, ne. Wir werfen da alle so ein bisschen rein und ich frage mich, wie da die Serie gewesen wäre. Also, nee, eigentlich nicht. Eigentlich frage ich mich nicht, wie die Serie. Nein, nein, nein. Aber wie gesagt, wenn man Komplettist ist und die Imperatorin mag und die Serie und überhaupt sagt, hier Michelle Yeoh, yeah, das sowieso, dann würde ich dann durchaus mal ein Auge riskieren. Aber ich glaube, dass wir den Film nicht in Zukunft im Atemzug mit Kinofilmen sehen können, was auch nicht fair ist, weil dafür ist er nicht produziert und dafür wird er auch nicht vom Budget und so gewesen sein. Also, ja, aber ich weiß auch nicht, ob die Zukunft von Star Trek, man munkelt ja auch, dass jetzt zukünftig öfters mal solche Filme gedreht werden, fände ich eigentlich gar nicht schlecht. Aber vielleicht bin ich auch so fest dass ich doch, ich möchte einfach mal wieder eine Crew, ein Raumschiff dahin gehen, wo noch nie einer gewesen ist. Ich weiß, hatten wir ja schon ein paar Mal, was der Sache widerspricht. Aber habe ich hier irgendwie Bock drauf, diese Star Trek Legend Serie oder wie, ich glaube Legend soll es ja heißen, ne, mit Seven of Nine und The Titan oder so, oder ach, ist irgendwie, da hätte ich Bock drauf gehabt, aber ich glaube nicht mehr, dass wir das kriegen. Ich glaube, dass die Zukunft jetzt sein wird, dass wir noch so zwei, drei Staffeln Strange New Worlds kriegen werden. Also die dritte, vierte, vielleicht so bis zur fünften Staffel, dass wir ja noch Starfleet Academy halt kriegen und dass das das erstmal war für Star Trek und mehr erstmal nicht. Und das ehrlich gesagt finde ich auch absolut ausreichend. Und ich für meinen Teil habe sowieso eine Sättigung, was Star Trek angeht. Und ich brauche auch nicht laufend eine Serie. Ich finde schön, dass Lower Decks schön geendet ist. Lower Decks war super. Witzigerweise habe ich vor Jahren, bevor das gestartet ist, habe ich mal irgendwo gesagt, vielleicht ist am Ende Lower Decks die beste. Zumindest ist sie eine der besten. Da habe ich echt nur Liebe für Lower Decks und auch Liebe fürs Ende. Und aber sie haben es halt gut jetzt. Ich hätte mir auch weitere Staffeln gewünscht, aber sie haben es halt jetzt zu Ende gebracht. Dann ist es halt so. Für mich reicht es aus, wenn Strange New Worlds noch zwei, drei Staffeln hat. Und mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Gibt so viel anderes noch zu gucken. Da brauche ich nie, ich für mich nicht laufend Star Trek Serien. Und gibt mir noch zwei, drei Staffeln Strange New Worlds und dann bleibt auf dem Level, so bei Strange New Worlds, wo ihr seid. Und dann Paramount, haben wir einen Deal. Dann haben wir einen Deal. Und wenn es ab und zu mal einen Film gibt, vielleicht mal mit einem Legend-Charakter oder so. Was ist aus so Brian geworden? Wo treibt Julian sich rum? Hä? Worf. Ich will irgendwie noch mal den Kill Bill Worf sehen. Ne? Wie er irgendwo in einem Kloster sitzt und noch mal so ein A-Team zusammenstellen muss oder so. Ja, oder die Abenteuer von Worf und Data. Das wäre auch geil. Naja. Ja, gut. Ich glaube, das sind so einfach so ein paar Gedanken, die ich halt zu dem Section 31-Film habe. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr ihn noch gucken wollt oder wenn ihr ihn schon geguckt habt. Lasst mir mal eure Gedanken, teilt mir mal eure Gedanken mit, wie ihr ihn fandet. Und ansonsten hören wir uns ja bald wieder. Wann kann ich noch nicht sagen und in welcher Form, aber natürlich, ich habe Bock und demnächst kommen da auch wieder hoffentlich mehr Podcasts. Bleibt mir gewogen, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss und ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.